Hallo und herzlich willkommen bei der Sprechstunde, dem Gesundheits- und Präventionspodcast von und mit Dr. Philipp Michel. Dr. Michel ist Facharzt für Chirurgie und Experte für Ernährungs- und Sportmedizin sowie ärztlicher Leiter des Gesundheitszentrums MedPrevio in Rostock. Bei MedPrevio werden Menschen in Gesundheitsfragen aller Art behandelt, beraten und begleitet. In der Sprechstunde geht es um Ihre Gesundheit, insbesondere um Alltagsbeschwerden und Volkskrankheiten und natürlich auch darum, wie Sie diese am besten meistern oder vielleicht sogar heilen. In den Shownotes dieser Folge finden Sie Links zu Dr. Michels Sprechstunde und den Angeboten von MedPrevio. In der zweiten Podcast-Folge unserer Sprechstunde möchten wir über eine bekannte Volkskrankheit sprechen, den Diabetes. Wir werden darüber aufklären, was das eigentlich genau ist und welche Unterschiede zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2 bestehen. Natürlich geht es auch darum, wie man möglichst uneingeschränkt mit der im Volksmund Zuckerkrankheit genannten gesundheitlichen Einschränkung leben kann, ob man sie heilen kann und wie man im Alltag am besten mit ihr umgeht, um ein gutes Maß an Lebensqualität zu erreichen. Herr Dr. Michel, Sie sind medizinischer Leiter des Gesundheits- und Präventionszentrums MedPrevio in Rostock. Wir haben in unserer letzten Podcast-Folge, in der es um die Arthrose ging, schon ein wenig darüber gesprochen, wie Sie Menschen mit Volkskrankheiten helfen können. Vielleicht frischen wir das einfach nochmal auf, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was Sie genau tun und wie Sie helfen können.
Ja, hallo Herr Thiel. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt zum nächsten Podcast zusammengekommen sind zum Thema Diabetes, was in gewisser Weise eigentlich auch mein großes Thema ist hier in der ärztlichen Praxis. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin von Haus aus Chirurg, habe bis 2007 in der Uni Rostock meine Facharztausbildung gemacht und mich dann niedergelassen, mich weiter qualifiziert in den Bereichen Sport- und Ernährungsmedizin und bin jetzt in eigener Praxis tätig und als ärztlicher Leiter des Gesundheits- und Präventionszentrums MedPrevio hier am Standort Rostock.
Okay, vielen Dank dafür. Wir müssen natürlich nochmal genau klären, was Diabetes eigentlich ist. Das hat jeder wahrscheinlich schon mal gehört. Volksmund hatte ich ja schon gesagt, heißt es Zuckerkrankheit. Was ist denn Diabetes genau?
Diabetes oder Fachbegriff Diabetes mellitus heißt ja übersetzt honigsüßer Durchfluss. So hat also irgendwas mit Süße zu tun, mit dem Zucker zu tun, das stimmt. Und letztendlich ist es eine Störung im Kohlenhydratstoffwechsel oder im Zuckerstoffwechsel, im körpereigenen Zuckerstoffwechsel. Und beim Diabetes Typ 1 ist es so, dass ein wichtiges Hormon, das Insulin, im Körper fehlt, weil die Bauchspeicheldrüse, aus der kommt es, das Hormon, das nicht produzieren kann. Die Gründe dafür sind immer noch etwas unklar. Man geht davon aus, dass bestimmte Infektionen dazu führen, virale Infektionen, Mumps beispielsweise, gerade in Kindertagen. Deswegen wird es auch eher mal juveniler Diabetes oder jugendlicher Diabetes genannt, wobei das nicht ganz korrekt ist, aber das ist so in etwa. Das betrifft unter 10% aller Diabetiker. Die weitaus größere Gruppe sind die Menschen mit Diabetes Typ 2. Früher Alterszucker genannt. Heute kriegen es leider auch die Jugendlichen und Kinder. Also die Unikliniken sind schon auch belegt mit den 5-, 6-, 7-jährigen Kindern, die einen diabetischen Stoffwechsel, eine diabetische Stoffwechsellage haben. Und insofern kann man heute tatsächlich nicht mehr von Alterszucker sprechen. Aber so sind die Verhältnisse, etwa knapp 10% Diabetes Typ 1, 90% Diabetes Typ 2. Und der Diabetes Typ 2 ist im Prinzip eine andere Krankheit als der Diabetes Typ 1, weil da haben wir nicht zu wenig Insulin im Körper, sondern wir haben eigentlich fast immer viel zu viel Insulin im Körper. Kann man auch nachweisen, man kann ja den Insulingehalt im Blut messen. Wird nur nicht gemacht, weil es kein Standard ist im Gesundheitssystem. Wir haben also zu viel Insulin im Körper, aber dieses Insulin wirkt nicht mehr. Das heißt also, der Körper entwickelt, aus welchem Grund auch immer, eine sogenannte Insulinresistenz. Die Körperzellen reagieren nicht mehr auf das ausgeschüttete Hormon Insulin. Und deswegen holt sich der Körper den Zucker nicht mehr aus der Blutbahn und dadurch steigt der Zucker an. Und letztendlich ist das, was wir messen, dann der erhöhte Blutzucker. Und das ist dann die Diagnose Diabetes. Da gibt es halt Grenzwerte. Sobald der Wert über 7 Millimol pro Liter liegt, das ist Standardgröße, Standardeinheit, in der er gemessen wird, sprechen wir von Diabetes, also eine Labordiagnose. Oder wenn der sogenannte Langzeitzucker, das ist ein Wert, der Aussagen darüber trifft, wie waren die Zuckerschwankungen im Verlauf der letzten 6 Wochen, der sogenannte HbA1c-Wert, wenn der über 6,5 liegt, sprechen wir auch von Diabetes. Und dann kann man noch, das ist sozusagen der eigentliche Goldstandard, so spricht man, man kann auch einen Test machen, also einen Zuckerbelastungstest. Wenn der Körper es nicht schafft, innerhalb von 2 Stunden beziehungsweise von 1 Stunde den Zucker runter zu regulieren, wenn ich eine definierte Menge trinke an Zuckersirup, 50 Gramm, dann muss der nach 1 Stunde bei einem gewissen Wert liegen, beziehungsweise auch nach 2 Stunden schafft Ihr Körper das nicht. Ist es klar, Sie haben die Störung im Zuckerstoffwechsel und dann haben Sie die Diagnose Diabetes.
Okay. Sie haben jetzt eine Frage schon vorweggenommen. Das hätte ich noch gefragt, der Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2. Was ich ja faszinierend fand, also auf eine negative Art und Weise, dass tatsächlich Kinder und Jugendliche auch schon betroffen sind. Woran liegt das denn?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und die Gemüter streiten sich natürlich darüber. Wir sprechen ja davon, dass der Diabetes Typ 2 also eine erworbene Erkrankung ist, die ich erwerbe durch im Grunde genommen durch ein Fehlverhalten, also durch ein, was heißt Fehlverhalten, durch ein falsches Verhalten, was daran liegt, dass ich mich schlecht ernähre oder fehlernähre und dass ich mich zu wenig bewege. Das sind eben tatsächlich ja auch die Gründe für die Wohlstandserkrankung.
Ja.
Vielleicht das noch dazu. Trotzdem, auch wenn das Verhalten eine sehr große Rolle spielt, der Diabetes Typ 2 hat auch eine starke genetische Komponente. Das heißt also, wenn ich die Neigung zu diesem Diabetes mitbekomme aus der Familie, weil mein Vater, weil meine Mutter das hatten, insbesondere die Mutter während der Schwangerschaft, dann wird mir diese Neigung übertragen eben und dann entwickelt sich der Diabetes eben schneller. Heißt aber nicht, dass ich ihn kriegen muss.
Das hätte ich jetzt noch gefragt. Also es ist nicht sicher, dass man das bekommt, aber die Veranlagung ist da.
Ja, die Veranlagung ist da, die Veranlagung bekommen Sie auch nicht weg. Das ist so. Ja, Ihr Körper wird immer dann relativ zügig mit einem erhöhten Blutzucker reagieren, wenn Sie sich eben nicht ordentlich verhalten. Aber es heißt nicht, dass Sie es überhaupt bekommen, sondern das im Grunde genommen entscheiden Sie das selber mit Ihrem Verhalten. Und das ist das, was ich ja auch gerne vermitteln möchte, dass man also nicht der Erkrankung ausgeliefert ist, sondern dass man sehr, sehr viel machen kann, bevor man möglicherweise dann an Medikamente denkt.
Ja, da kommen wir später noch zu. Mhm. Ist aber auf jeden Fall ein guter Gedanke. Was mich nochmal interessiert, wie kann ich denn überhaupt erkennen, dass ich Diabetes habe? Also gibt es da irgendwelche typischen Symptome, die darauf hinweisen? Ich denke mal, die meisten Leute gehen nur zum Arzt, wenn sie irgendein Leiden haben. Und vielleicht wird es dann mal irgendwie nebenbei festgestellt oder so. Das weiß ich nicht. Aber woran erkenne ich das?
Ja, sehr gute Frage wieder. Woran erkenne ich's? Also es gibt Untersuchungen dazu, die Hälfte aller Diabetiker ist noch nicht mal in der Hausarztpraxis erkannt. Das heißt also, die meisten, 50% aller Diabetespatienten kennt der Hausarzt nicht aus seiner Praxis.
Stichwort Dunkelziffer.
Stichwort Dunkelziffer, ganz genau. Im Grunde genommen, am häufigsten wird's erkannt, wenn dann mal ein kleiner Check-up gemacht wird und dann die Zuckerwerte hoch sind. Ich hatte eingangs gesagt, es gibt diesen Grenzwert von 7 Millimol. Der Blutzucker gehört zum, also der Nüchternzucker gehört zum Check-up. Dazu ist der Nüchternzucker morgens über 7. Diagnose Diabetes. Ja, woran erkenne ich es persönlich, wenn ich mir nicht Blut abnehme oder nicht mal den Blutzucker bestimmen lasse? Das ist eine der Schwierigkeiten beim Diabetes, weil der Diabetes tut nicht weh. Ja, wenn er wehtun würde, dann hätten wir nicht so eine hohe Dunkelziffer, sondern der Diabetes kommt eben schleichend und entwickelt sich über Jahre in der Regel. Und ich merke es häufig dann tatsächlich erst an den Folgen des Diabetes. Vielleicht gehen wir noch einmal zurück. Ich hatte eingangs gesagt, Diabetes mellitus ist ja die vollständige Bezeichnung. Und das bedeutet ja übersetzt honigsüßer Durchfluss. Das ist eines der ersten Symptome vom Diabetes, dass man eben verstärkt Wasser lässt, also einen höheren Durchfluss hat.
Ja.
Das liegt einfach daran, dass der Zuckerwert im Blut steigt und ab einem gewissen Grenzwert nimmt der Zucker in der Niere Wasser mit. Führt also zu so einer osmotischen Diurese, sagt man dazu. Das heißt, man muss dann vermehrt auf Toilette gehen und muss mehr trinken. Ja, und das ist ganz häufig eines der ersten Zeichen. Das auch bei, es gilt auch bei juvenilen Diabetikern, also Typ 1 Diabetes, da sind die Symptome gleich. Die müssen unheimlich viel auf Toilette gehen und dann gehen sie zum Arzt, Zuckerwert wird gemessen und der ist eben erhöht.
Da weiß der Arzt dann aber tatsächlich schon aufgrund dieser Symptomatik, wonach er gucken muss.
Genau, und häufig ist es eben so, dass diese Zuckerwerte auch im Rahmen von Infektionen hochgehen. Das heißt, wenn man dann, also jahrelang geht's gut und dann bekommen sie eine Lungenentzündung oder eine irgendeine andere Entzündung und dann spielt auf einmal der Zucker verrückt und dann wird's erkannt.
Okay, Thema Hausarzt hatten wir gerade. Was kann ich denn als Betroffener tun? Also ist der Hausarzt da generell der richtige Ansprechpartner für mich? Kann der das behandeln?
Ja, also grundsätzlich ist es ja erstmal unheimlich wichtig, dass man einen ordentlichen Hausarzt hat, dem man vertraut. Und der Hausarzt kann auf jeden Fall die Diagnose stellen. Was ich ja versuche immer meinen Patienten zu sagen, dass die Behandlung des Diabetes eigentlich nicht darin besteht, dass ich, wenn der Zucker zu hoch ist, gleich Medikamente nehme, sondern dass ich es auf natürlichem Wege versuche zu regulieren. Und da ist es manchmal so, dass der Hausarzt ganz sicher seinem Patienten sagt, die richtige Ernährung macht Sinn und auch Bewegung macht Sinn. Aber da ist dann die Frage, welche Ernährung ist es denn und welcher Sport, wie viel Bewegung ist denn sinnvoll? Und da scheiden sich häufig die Geister, weil letztendlich schon der Hausarzt oder auch der Internist, je nachdem, zu wem ich dann gehe, dann sich in den Sportstudios der Stadt nicht so auskennt, auch häufig in der Sportmedizin vielleicht nicht so ganz sattelfest ist und auch im Bereich Ernährung nicht so viel Vorwissen hat und Erfahrung hat. Und das kommt ganz einfach daher, dass Ernährungs- und Sportmedizin nicht Teil der ärztlichen Ausbildung sind, was leider immer noch so ist. Nicht nur zu meiner Zeit vor 30 Jahren, sondern immer noch. Wir konzentrieren uns mehr auf die Medikamente, auf die medikamentöse Behandlung und leider nicht auf das, was außerhalb der Medikamente möglich ist.
Ja, okay. Das wirft natürlich auch ein bisschen die Frage auf, wie es dann mit der Behandlung tatsächlich weitergeht. Also wir haben in unserem letzten Podcast ja auch darüber gesprochen, wo ich mich denn als Betroffener im Gesundheitssystem wiederfinde. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ich klassisch schulmedizinisch behandelt werde mit einem Medikament gegen Diabetes, ist der Weg, glaube ich, klar. Da wird dann wahrscheinlich das Medikament übernommen von der gesetzlichen Krankenkasse, vermute ich mal, und man hat seine Rezeptzuzahlung. Wenn es aber darum geht, Alternativen zu finden, also zum Beispiel über gesunde Ernährung, Bewegung und so weiter und so fort. Bleibt das an mir selbst hängen oder wo finde ich mich da im System wieder?
Sowohl als auch, sage ich mal. Es gibt schon gute Möglichkeiten, dass man beispielsweise vom Hausarzt ein Rezept für Bewegung bekommt. Also es gibt zum Beispiel ein Rezept für Krankengymnastik am Gerät. Das ist ein richtiges Training, also auch ein anstrengendes Training, was ganz, ganz wichtig ist und sollte eigentlich auch mit die Basis sein für die Diabetesbehandlung. Also zweimal die Woche Krafttraining wirklich auch. Weil die Muskulatur unheimlich wichtig ist. Gerade die beanspruchte Muskulatur reguliert den Blutzuckerhaushalt und führt langfristig dazu, dass der Zucker eben runtergeht. Also man kann Rezepte für Bewegung ausstellen. Das ist natürlich irgendwann endlich. Das heißt also, ich versuche immer so zu sagen, das ist wie so eine Anschubfinanzierung. Also man kriegt vielleicht ein oder zwei, vielleicht auch drei Rezepte, 6er-Rezepte. Und dann sollte eigentlich derjenige, der betroffen ist, verstanden haben, um was es geht. Und merken, dass es ihm damit besser geht. Und dann sollte er eben selbstständig sein Training durchführen oder sich eine Einrichtung suchen, die ihn weiter begleitet. Das macht sicherlich Sinn. Aber häufig kommt der Diabetes auch nicht alleine. Das sind dann verschiedene andere Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Fettstoffwechselstörungen, erhöhtes Cholesterin und so weiter und so fort dabei. Vielleicht auch Übergewicht oder auch massives Übergewicht, Adipositas, Grad 1, 2, 3. Und das ist so ein Faktor, der viele Betroffene dann davon abhält, in ein klassisches Sportstudio oder Fitnessstudio zu gehen, weil sie sich einfach nicht wohlfühlen unter den ganzen muskelgestärkten jungen Leuten. Und dann gibt's aber Einrichtungen, die eben sich auf Gesundheitstraining spezialisiert haben. Wir machen sowas ja auch bei uns in der Einrichtung. Und da fühlt man sich einfach wohler. Ich versuche eigentlich jedem zu vermitteln, immer, man muss erstmal ausprobieren und dann muss man ein gewisses Vertrauen zu der Einrichtung haben und sich selber sagen, ja, hier fühle ich mich wohl, hier werde ich gut begleitet, betreut. Und dann sollte man irgendwann auch wie in einem Sportstudio weitermachen. Das ist also quasi der eine Pfeiler, das Training. Mhm. Der zweite Pfeiler ist die Bewegung. Bewegung heißt jeden Tag also mindestens 3000 Meter gehen. Empfehle ich jedem, das auch mal zu messen. Das ist ganz interessant, was dann tatsächlich bei rauskommt. Also wir haben ja in Deutschland tatsächlich bei der letzten größeren Untersuchungen, nationale Verzehrsstudie vor einigen Jahren, kam dann raus, dass der Standarderwachsene in Deutschland unter 1000 Meter sich bewegt am Tag, was natürlich erschreckend ist. So, Bewegung ist also der zweite Pfeiler, jeden Tag spazieren gehen.
Ja.
Im Idealfall zweimal eine halbe Stunde, zügig. Ist genauso wichtig wie das Training.
Ja.
Und der dritte Pfeiler ist die Ernährung und ja, da ist es auch so, dass man sich erstmal sag ich mal, es dauert eine Zeit, bis man eben sich umgestellt hat, bis man die richtige Ernährung gefunden hat. Wir empfehlen da ein schulmedizinisches Programm von der Harvard University. Also bin da Schulmediziner sozusagen.
Okay.
Und das ist die Logi-Methode. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen. L-O-G-I abgekürzt, Logi, steht für so ein englisches Kürzel oder für einen englischen Ausdruck Low Glycemic and Insulinemic Diet. Bedeutet im Grunde genommen so zu essen, dass man einen niedrigen Blutzuckerspiegel und auch einen niedrigen Insulinspiegel hat.
Mhm.
So, dann kommt es eben gar nicht zu Blutzuckererhöhungen und man kann damit im Grunde genommen, mit diesen drei Maßnahmen kann man den Diabetes in den Griff kriegen. Oder, und das erlebe ich eben auch in der ärztlichen Praxis, sie können ihn heilen. Also viele Menschen denken ja, sie sind einmal Diabetiker, immer Diabetiker. Das ist definitiv nicht so, sondern sie können alle Medikamente loswerden. Sie können einen normalen Blutzuckerspiegel haben, einen normalen Langzeitzuckerspiegel, also einen normalen Stoffwechsel entwickeln. Dauert eine Zeit, aber das geht. Das sehen wir hier, es ist eigentlich fast Standard für diejenigen, die noch nicht so lange darunter leiden. Diejenigen, die schon länger den Diabetes Typ 2 haben, die, also ich rede jetzt hier von Diabetes Typ 2, habe ich vielleicht anfangs nicht so ausgegrenzt. Der Typ 1er Diabetes, das schaffen wir natürlich nicht, den Insulin frei zu kriegen. Der muss sein Leben lang Insulin einnehmen, aber auch der wird durch die richtigen Maßnahmen viel weniger spritzen müssen. Das ist auch ja wichtig für die Patienten,
ja.
Also Insulin spritzen müssen. Ich wollte vielleicht noch eine Sache sagen, weil das gerade beim Diabetes Typ 2 nicht bekannt ist oder nicht so bekannt ist, weil Sie anfangs ja auch nach den Ursachen einmal kurz gefragt haben, das ist das Thema Fettleber. Das heißt also, woran liegt es eigentlich, dass der körpereigene Stoffwechsel nicht mehr funktioniert und den Zucker nicht mehr runterregulieren kann? Wir wissen schon ganz, ganz lange, dass über 90% aller Typ 2 Diabetiker eine Fettleber haben. Das heißt, eine vermehrte Fettansammlung in der Leber. Man spricht dann von einer nicht-alkoholischen Fettleber. Natürlich
ja.
Können Sie auch durch zu viel Alkohol kriegen Sie auch eine Fettleber, aber hier geht es nicht primär um den Alkohol, sondern es geht darum, dass über viele Jahre Sie sich vielleicht nicht ganz ideal verhalten haben und dass Sie dann eben die Neigung dazu haben, dieses Fett einzulagern.
Mhm.
So. Das kann man messen. Das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir messen bei jedem Patienten, der hier zu mir in die Praxis kommt, immer den Fettgehalt in der Leber. Kann man heute machen mit bestimmten Maßnahmen. Und wenn sich da zeigt, dass eine Fettleber besteht, dann ist in meinen Augen der allererste Schritt zwingend, dass man diese Fettleber behandelt. Und das kann man tatsächlich heute gezielt und recht gut mit diätetischen Maßnahmen.
Mhm.
Es gibt ein Programm, das nennt sich Leberfasten, das ist von einem sehr bekannten Ernährungswissenschaftler und auch Ernährungsmediziner, Dr. Worm und Dr. Walle, die haben das vor längerer Zeit, vor 10 Jahren entwickelt. Das setzen wir schon seit 7 Jahren in der Praxis ein. Ist ein sehr erfolgreiches Programm. Das geht nur 14 Tage und in diesen 14 Tagen können Sie sehen, ob der Stoffwechsel sich wieder umkehrt. Also ob der Diabetiker es schafft, aus eigener Kraft wieder den Zucker runter zu regulieren. Und meine Erfahrungen sind eigentlich so, dass Sie in diesen 14 Tagen sehen können, also zusehen können, wie der Zucker runtergeht. Und das innerhalb dieser ersten 14 Tage, wenn der Stoffwechsel des Patienten reagiert, dann geht der Zucker runter. Wir machen dann immer Messungen natürlich. Der Diabetiker misst ja sowieso den Zucker jeden Tag morgens früh. Und wenn es funktioniert, können Sie sehen, dass der Zuckerwert runtergeht. Sie können in diesen 14 Tagen Insulin reduzieren. Sie können andere Medikamente reduzieren, weil nicht nur der Zucker besser reguliert wird, sondern beispielsweise auch der Blutdruck wird besser reguliert. Das heißt, wir können dann schon Tabletten reduzieren, wobei man klar sagen muss, da sind wir sehr vorsichtig und auch eher konservativ. Also wirklich nur, wenn die Werte runtergehen, dann wird natürlich auch reduziert. Patienten haben so ein Schulungsprogramm dann bei uns und merken dann selber, was Erfolg bringt, was auch richtig Erfolg bringt, so beim Blutdruck, Blutzucker, aber auch gewichtsmäßig. Und das gibt so eine positive Verstärkung, Biofeedback nennt man das ja auch. Und dann sind so meine Erfahrungen, wenn man das als Patient meistens zum ersten Mal erlebt, dass man so eine Selbstwirksamkeit hat mit den Maßnahmen und innerhalb relativ kurzer Zeit, dann bleibt man auch dabei. Und dann kommt man Stück für Stück auch dazu, dass man eben langsam sein Verhalten ändert, weil es ist auch nicht einfach, es dauert Zeit. Ja, und jemand, der lange keinen Sport gemacht hat oder sich nicht so viel bewegt hat oder eben 10 Jahre Tabletten bekommen hat, der wird nicht von heute auf morgen anfangen und gleich Sport treiben. Das kann er gar nicht. Er muss sich ja erstmal lernen, sich zu belasten und so weiter. Und sowas macht dann Sinn, das Schritt für Schritt mit Begleitung zu machen an der entsprechenden Stelle. Dafür sind wir dann da, sag ich mal so. Ja. Und irgendwann sollte derjenige dann soweit sein, dass er weiß, wie es geht und wie er seinen Diabetes dann im Idealfall komplett in den Griff kriegt. Eins will ich vielleicht nur einschränkend sagen. Also ich will hier auch keine Wunder versprechen. Das geht nicht bei jedem, aber es geht bei vielen. Man kann seine Medikamente verlieren. Aber was man nicht verliert beim Typ-2-Diabetes, ist die Neigung zum Diabetes. Also wenn dann man irgendwann wieder anfängt, nicht gut zu essen, ja, dann geht's wieder los. Ja. So, ne? Aber die Empfehlung bleibt eigentlich immer die gleiche. Das heißt, wir wissen heute schon, was die optimale Empfehlung ist. Bewegung, Sport und die richtige Ernährung und welche Effekte das haben kann. Das sind im Grunde genommen die wichtigsten Medikamente. Und dann kommt erstmal lange nichts. Und dann kommen erst die Tabletten oder vielleicht irgendwann mal das Insulin.
Das hört sich gut an. Wir nähern uns jetzt langsam schon dem Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Heute ging es um das Thema Diabetes. Wir haben erfahren, was Diabetes genau ist, wie man sich helfen lässt und wie man sich vor allen Dingen auch selbst helfen kann. Also die drei Säulen, die haben Sie ja eben gerade gesagt. Bewegung, Sport, Ernährung, die richtige Ernährung. Eigentlich sind das ja auch irgendwie selbstverständliche Sachen. Ne? Das sollte doch irgendwo jeder wissen. Trotzdem gibt es Sie und Sie helfen den Leuten dabei und nehmen sie an die Hand. Mich würde nochmal interessieren zum Ende unserer Sendung heute, was haben Sie für eine Quote? Also können Sie das ungefähr so sagen? Die Leute, die zu Ihnen kommen, die sich behandeln lassen, speziell beim Thema Diabetes, ist das von Erfolg gekrönt? Bei wie vielen gibt es einen Prozentsatz?
Ja, das ist eine gute Frage. Also vorausschicken will ich einmal kurz, dass wir, also ich kann hier gar nichts versprechen. So, ja. Aber wir haben mal ein Jahr ausgewertet bei unseren Patienten und man muss jetzt mache ich mal einen Schritt zurück, beziehungsweise einmal zu dem, was ich auch gesagt habe. Der Diabetes kommt meist nicht allein, sondern er kommt in Begleitung von Bluthochdruck, von Typ 2, gerade mit Übergewicht und so weiter und so fort. Und wir wissen, ich hatte von Fettleber gesprochen, ja, also auch gerade, das ist wichtig, dass wir die behandelt bekommen. Also wir haben ein Programm, das nennt sich Stoffwechselprogramm, es geht 12 Wochen. In diesen 12 Wochen nehmen statistisch gesehen diejenigen, die mitmachen, 6 bis 8 Kilo ab. Im Idealfall zu 80% Körperfett wird reduziert. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ja. Und dann ist der Erfolg immer gegeben, dass auch die Zuckerwerte runtergehen, dass die Blutdruckwerte besser werden und dass wir, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir standardmäßig die Hälfte der Medikamente, was den Diabetes angeht, reduzieren können. Bei den meisten kriegen wir das Insulin komplett weg. Ob wir die oralen, also die Tabletten ganz wegkriegen, sei mal dahingestellt. Aber es geht sicherlich nicht alles innerhalb von 12 Wochen. Das ist ja, ne? Aber wer merkt, dass innerhalb von 12 Wochen so viel passieren kann, der ist in der Regel auch motiviert, weiterzumachen. Und dann geht es eben Schritt für Schritt, dass man weitere Medikamente reduzieren kann. Also ich würde sagen, jeder profitiert. Insbesondere die profitieren, die vorher nur wenig gemacht haben, also wenig auf ihre Ernährung geachtet haben, wenig Sport gemacht haben. Es ist ja auch so eine Botschaft, es ist nie zu spät.
Ja, genau.
Ja. Im Idealfall schafft man es wirklich in den ersten 5 Jahren, wenn man diese Diabetesneigung, wenn die sich zeigt, tätig zu werden, dann kann man natürlich die Folgeerkrankungen auch vermeiden. Und das ist ja, ich hatte anfangs gesagt, Diabetes tut nicht weh, so. Aber Diabetes ist ja schon eine ganz schwerwiegende Erkrankung, gerade die Folgen des Diabetes, also die häufigste Ursache für Nierenersatz, also Dialyseverfahren, häufigste Ursache meiner Ansicht nach für Erblindung in Deutschland, häufigste Ursache für Amputationen. Also es ist ja jetzt keine kleine Krankheit und eine ganz, ganz wesentliche Krankheit, die unser Gesundheitssystem unheimlich stark belastet. Also sprich, die enorme Kosten verursacht. Und mit den richtigen Maßnahmen könnten wir tatsächlich, ich würde sagen, mindestens die Hälfte der Diabetiker in die richtige Richtung bringen und eine Menge einsparen an Kosten, aber auch an Beschwerden, an Folgeerkrankungen für die Betroffenen.
Ja, also da ist tatsächlich Eigeninitiative gefragt. Wir haben es jetzt erfahren, man kann in vielen Fällen ohne Medikamente, dafür aber mit der Umstellung seiner Ernährung und vor allen Dingen auch mit sportlicher Betätigung eine erhebliche Verbesserung seines Zustands erreichen. Vielleicht nochmal ganz kurz die Frage zum Schluss, was kann man denn tun, um gar nicht erst Diabetes zu bekommen? Also wir reden jetzt vom erworbenen Diabetes. Gelten da die gleichen Ratschläge, also dass man sagt, Ernährung, Sport, darauf achten, dass man halt sich gesund ernährt? Ist das ein wichtiger Baustein auch für Leute, die das quasi noch gar nicht haben?
Ja, also im Grunde genommen ist es ganz einfach. Es ist egal, ob Sie Diabetes haben oder nicht. Die Bausteine, die Gesundheitsbausteine sind die gleichen. Jeden Tag Bewegung, zweimal die Woche Anstrengung, also Muskelpflege, ja, ist ja mein Credo. Und die richtige Ernährung. Und die richtige Ernährung ist auch, also das, was ich jedem empfehle, definitiv diese Logi-Methode, L-O-G-I, ich hatte es ja schon genannt, die ja nicht speziell eine Methode ist oder eine Ernährungsform, die beim Diabetes gut ist oder nur beim Diabetes, sondern die grundsätzlich uns gesund hält. Ja. Und was uns grundsätzlich gesund hält, ist auch gut beim Diabetes, ist auch gut bei der Arthrose. Ich glaube, beim letzten Mal sind wir nicht so sehr drauf eingegangen, auf Ernährung. Ich kann also den Hörern und Hörerinnen nur ans Herz legen, sich mit Ernährung zu beschäftigen. Einfach das Dinge auszuprobieren und vielleicht von der Gewichtung auch her, Sport, das machen wir zweimal die Woche, ernähren tun wir uns dreimal am Tag. Ja, also das heißt, wer wirklich was erreichen will gesundheitlich, der sollte sich schon auch mal fokussieren auf das Thema Ernährung. Und für mich ist die Logi-Methode, ja, da hat sich seit 10 Jahren tatsächlich nicht viel geändert. Das ist eine wunderbare Empfehlung, das ist eine moderate Kostempfehlung. Das heißt, Sie können im Grunde genommen alles essen. Die Dosis macht das Gift. So. Aber ja, meine Erfahrungen sind so, dass doch die meisten, die zu uns kommen, irgendwie ihren Weg in dieser Methode finden. Am Ende essen natürlich nicht alle gleich, aber jeder findet das, was ihm schmeckt und ist eigentlich langfristig dann auch zufrieden damit.
Ja, sehr schön. Ich würde das gerne mal als Schlusswort nehmen, würde selber noch was hinzufügen. Das letzte Mal waren Sie dran. Ich habe neulich ein schönes Sprichwort gehört. Um die Krankheit kümmert sich die Pharmaindustrie, um die Gesundheit müssen wir uns selber kümmern. Das ist ja letztendlich so. Also alles, was Sie heute gesagt haben, läuft ja darauf hinaus, dass man mit Eigeninitiative, mit guter Ernährung, mit Bewegung, mit Sport und so weiter ganz, ganz viel erreichen kann. Dass man Krankheiten vermeiden kann, verbessern, den Zustand verbessern kann und vielleicht sogar heilen kann. Das ist eine frohe Botschaft und ich sage herzlichen Dank, Herr Dr. Michel. Wir werden uns in den nächsten Folgen mit weiteren Alltagsbeschwerden beschäftigen. Leider gibt es ja viele davon, wie zum Beispiel Krebserkrankungen oder auch Bluthochdruck. Und ich sage herzlichen Dank für die Aufklärung zum Thema und wir freuen uns auf die nächste Sprechstunde.
Vielen Dank, Herr Thiel, und alles Gute.
Danke.
Das war die Sprechstunde, der Gesundheits- und Präventionspodcast von und mit Dr. Philipp Michel. Für weitere Folgen zu Gesundheitsthemen besuchen Sie gern unsere Website www.medpreview.de oder folgen Sie uns auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gern unseren Podcast Die Sprechstunde. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund!